Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Vortrag über die Bedeutung des Familienbretts für Diagnostik und Behandlung. Mein Name ist Meier und ich darf Ihnen vorstellen, meine Frau, Frau Gabriele Meier-Enders. Sie ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche seit über 20 Jahren, hat das KIKT, das Kölner Institut für Kindertherapie, gegründet und die Schwesterorganisation KIKT Thema. Diese Organisation bietet therapeutische Materialien an. Teil dieser Firma KIKT Thema ist der KIKT Verlag, der hier einen Messestand hat. Ein ganz wichtiges Instrument für Diagnosenbehandlung in der Kindertherapie ist das Familienbrett. Kinder kann man nicht einfach auf die berühmte rote Couch setzen und Gespräche führen, sondern da setzt man therapeutische Materialien ein. Und wie man das mit dem Familienbrett macht, das zeigt sie Ihnen jetzt und lässt in Ihren Vortrag sehr viel praktische eigene Erfahrung einfließen. Ich wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Vortrag.
Danke. Ja, herzlich willkommen. Ich habe 3/4 von dem Vortrag vorher gehört und habe gedacht, das ist ganz schön, das passt sehr gut zusammen, weil jetzt kommt die Praxis. Wie kann ich denn Dinge erlebbar machen, sichtbar machen? Wie kann ich damit handelnd umgehen? Und da ich als Kindertherapeutin viel mehr gewohnt bin, zu handeln als zu reden, nutze ich dann die Gelegenheit, hier mal wieder mehr zu reden als zu handeln und zu spielen. Ich habe in Köln eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und war in meinem ersten Berufsleben Sonderschullehrerin für verhaltensgestörte Kinder. Und ganz viel von dem, was ich oder was wir als Materialien entwickelt haben, hat den Anfang genommen in der Schule. Ich habe während meiner Schullaufbahn eine Zusatzausbildung gemacht in Gestalttherapie mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich zurückkam montags morgens von einem Seminar, dann habe ich immer gesagt, ich muss mal was ausprobieren. Und meine Schüler sagten immer, oh, okay, wir machen alles mit, nur kein Aerobic. Und verhaltensgestörte Schüler sind die ehrlichsten Menschen der Welt und die besten Kritiker überhaupt. Denn wenn die mitgemacht haben, war das top und die konnten mir auch wirklich den Daumen nach unten zeigen. Ich bin bis heute diesen Kindern dankbar und hatte dann irgendwann nur die Idee, dass ich keine Lust mehr hatte, Lesen, Schreiben, Rechnen beizubringen, sondern mich wirklich ganz intensiv mit der Psyche zu beschäftigen. Ja, das Familienbrett. Ich sage Ihnen kurz, wie dieses entstanden ist. Ich hatte Kontakt zu einem Schreiner in Bielefeld und bat ihn darum, mir doch mal ein sehr praktisches Brett zu machen, was man gut transportieren könnte. Und dann war er ganz angetan und sagte, das kann man einfach zusammenklappen. Und ich habe gedacht, wow, das ist überhaupt die gute Chance zu zeigen, wie funktioniert Trennung, welche verschiedenen Welten haben wir. Und so ist dieses Familienbrett entstanden, wo wir dann nachher noch drauf zurückkommen und ich habe es Ihnen hier auch live mitgebracht. Aber wie bei jedem Vortrag auf so einer Messe muss ich auch ein bisschen in die Geschichte gehen. No Child is an Island. Das ist ein Ausdruck von einer amerikanischen Gestalt-Kindertherapeutin und bezeichnet eigentlich den Aspekt, dass wir alle gar nicht mehr isoliert arbeiten können. Ob Verhaltenstherapeut, Analytiker, tiefenpsychologisch fundiert, Systemiker, wir kommen gar nicht weiter, wenn wir nicht über den Zaun schauen. Und mein Traum ist, dass es irgendwann einmal eine Kindertherapieausbildung gibt, unabhängig von Fachrichtungen. Denn natürlich brauchen wir Freuds Erkenntnisse und wir brauchen aber auch die Systemik. Wir brauchen das Gestaltelement von Kontakt, genauso wie wir auch mal Unterstützerprogramme aus der Verhaltenstherapie einsetzen müssen. Sonst machen wir Behandlungsfehler. Und das Entscheidende ist, no child is an island. Das gilt auch für Erwachsene. Keiner lebt allein. Die schlimmste Strafe, die Sie einem Gefangenen antun können, ist die Isolationshaft. Daran geht er psychisch und dann auch körperlich zugrunde. Das heißt, wir leben und arbeiten alle in Systemen, sei es in der Familie, im Beruf, in Organisationen. Und unsere Arbeit und unser Leben wird natürlich beeinflusst auch von den Systemen, in denen wir einmal gelebt haben. Die Herkunftsfamilie, die Adoptivfamilie, die Peergroups. Ich mache jedes Jahr eine Weiterbildung in Gestalttherapie für Kinder und Jugendliche. Und ein Einstieg ist, dass ich die Teilnehmer, die alle fertige Therapeuten sind, bitte, doch mal aufzustellen, die Situation in ihrer Familie zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Und es ist total spannend, wenn ich dann im zweiten Schritt sie frage, und jetzt 10 Jahre später, zu sehen, was hat sich in den ersten 10 Lebensjahren verändert. Es sind Geschwister dazugekommen, es sind Großeltern gestorben, es sind Elternbeziehungen auseinandergegangen und dann wird es nur in 2 Bildern deutlich, meine Güte, dieses System, in dem ich aufgewachsen bin, ist so vielfältig, dass es wichtig ist, sich das genau anzuschauen. In der therapeutischen Arbeit ist es also unterstützend, Verflechtungen, Verbindungen, Ressourcen aus diesen Systemen sichtbar zu machen und auch wieder erlebbar. Wurden Zeichnungen, Skizzen oder auch Genogrammarbeit eingesetzt. Das ist eine Möglichkeit, die ist allerdings dann nur zweidimensional. Ich kann ganz schnell an so einem Flipchart das aufzeichnen, aber dann ist es auf Papier auch gebannt und es ist nicht mehr veränderbar. 1967 begannen Satir und 1984 Simon und Stirling mit Menschenskulpturen zu arbeiten. Das heißt, die Familie wurde aufgestellt mit Protagonisten, die als Menschen sich hingestellt haben. Die Intention war, die Problematiken über die Generation hinweg sichtbar zu machen. Emotionale Nähe und Distanz sowie Hierarchien darzustellen. Das ist natürlich in der Zweiersituation schwierig. Wo kriege ich dann die ganzen Menschen her? Oder eben auch mit Kindern und Jugendlichen könnte ich selbst in der Gruppe nicht so eine Skulpturarbeit machen, die würden sich halb kaputt lachen. Ich erinnere an eine Szene aus der Schule, wo ich so angetan war von Entspannungsübungen und da hatte ich eine 6. Klasse Lernbehinderte und habe gesagt, legt euch doch alle mal unter den Tisch und wir machen jetzt Entspannung. Die haben sich totgelacht, die haben mich gar nicht ernst genommen. Also inwieweit ist das alles übertragbar auf Kinder und Jugendliche? Und die andere Seite eben ganz wichtig, dass man das in der Einzeltherapie, wenn man die ganzen Menschen nicht zur Verfügung hat, eben nicht durchführen kann. Daraus entstand ein Family Sculpture Test von David Quebeck, 1968, ein norwegischer Familientherapeut, der hier bei uns in Deutschland gar nicht bekannt ist, aber in Norwegen und vor allen Dingen in Amerika ist er sehr präsent und es gibt auch Quebecksche Intervisionsgruppen. Er hat als einer der ersten ein Brett erfunden, das war 1 Meter mal 1 Meter groß, also ziemlich, und hatte 100 Quadrate und Figuren in 3 unterschiedlichen Variationen und hat dort die Familiensysteme aufgestellt. Dann kam in Deutschland einer der bekanntesten, Ludewig, ein Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater. Er hat das Hamburger Familienbrett entwickelt. Was es heute nicht mehr gibt, es wurde lange über die Testzentrale vertrieben. Dieses Brett war nur halb so groß wie das norwegische, 50x50, und hatte so einen gefrästen Rand. Und es wurde geschaut, welche Positionen werden eingenommen. Und es gab auch unterschiedliche Größen von Figuren. Und das, was offiziell aktuell am meisten verwendet wird, ist der FAST. Das ist ein in Zürich entwickelter Familiensystemtest, der findet sehr große Anwendung, zum Beispiel bei Sorgerechtsverfahren, Gerichtsgutachten, da wird der FAST eingesetzt. Ich habe einen Artikel in einem Buch geschrieben über projektive Diagnostik und habe mir dafür diesen FAST gekauft und der kostet 450 Euro, ist eine Pappplatte, ist wirklich aus Pappe und hat zwei verschiedene Formen von Figuren, eine eher runde und eine eher bauchige und farbige Figuren und verschiedene Sockel, wo man das hochstellen kann. Ich habe leider im Netz kein Bild gefunden und mein eigenes Foto war nicht verfügbar. Ich habe das mit Kindern und Jugendlichen durchgespielt. Was die seltsam fanden, war, dass es keine Größenunterschiede gibt. Dass man also, wenn man darstellen möchte, Eltern und Kinder, muss ich die Eltern auf den Sockel stellen. Und das widerstrebt mir heute noch. Also mein Vater steht schon auf dem Sockel, aber wenn ich die noch bewusst erhöhen muss, dann ist das für Kinder schon eine merkwürdige Geschichte. Anders konnte man Generationenunterschiede nicht darstellen. Aber der ist sehr, sehr gut evaluiert und hat auch, wie ich gleich zeigen werde, einen ganz speziellen Aspekt. Das Hamburger Familienbrett hat als Auswertungskriterien, und das kann man auch auf alle anderen übertragen, dass die Entfernung zwischen den Figuren ein Merkmal ist für die emotionale Nähe oder Distanz, für die Kontakthäufigkeit und für die Abgelöstheit und Abhängigkeit. Ich zeige Ihnen mal, können Sie das hier sehen?
Ja.
Zumindest die, die es sehen können, zeige ich mal ein Beispiel. Diese Figuren, die haben alle ein Gesicht und das Gesicht bedeutet die Blickrichtung. Wen schaue ich an? Und wenn ich das hinstelle, so neben dieses Brett, dann sage ich zwar nichts dazu, aber ich schaue einfach so, okay, da ist das Gesicht. So. Damit die Kinder oder Jugendlichen oder auch Erwachsenen sehen, aha, da ist ein Gesicht, das kann ich einsetzen. So. Das sind im Grunde genommen zwei gleichberechtigte Personen, die in einer Distanz zueinander stehen, wo man sagen kann, die sehen einander von oben bis unten. So. So bin ich manchmal mit meinem Mann. Aber manchmal, wie gestern Abend beim Tanzen, geht es dann auch ganz nah. Aber dann schauen wir uns nur noch in die Augen. Wenn ich mich jetzt als Paar aufstelle, würde ich, obwohl wir von der Figur her fast ähnlich sind, das nicht nehmen, sondern bei uns heißen diese beiden Figuren, das ist die Figur Rock und das ist die Figur Bauch. Also wir sind ein unterschiedliches Geschlecht, also brauche ich auch zwei unterschiedliche Formen. Das finde ich bei dem FAST ganz schwierig, das zu unterscheiden. Und wenn Kinder und Jugendliche ihre Eltern mit der gleichen Figur aufstellen, dann hat das auch schon etwas zu bedeuten, dass ich sie nicht wahrnehme oder nicht wahrnehmen möchte als Mann und Frau. Wenn ich sehr extrem die Unterschiede deutlich machen will, dann nehme ich auch noch den kantigen. Das heißt nicht unbedingt, dass das der Mann ist. Ich kann auch eine sehr kantige Mutter haben oder auch als Frau mich sehr männlich sehen oder fühlen. Also wir haben die Nähe und Distanz. Ich gebe vielleicht direkt mal ein Beispiel. Ein 9-jähriger Junge stellte die Familie auf, das war der Vater, das war die Mutter, das war er und seine Schwester. So, ist ganz friedlich, ganz normal. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Ich deute nicht alleine aufgrund dessen, was ich da sehe. Dann wäre ich nämlich vollkommen auf dem falschen Dampfer. Weil, hat jemand eine Idee, was da in der Familie los sein könnte? Nee, ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann bau doch mal so, wie ihr lebt. Und dann kam Bewegung rein. Ja, mein Papa ist ja ausgezogen. Und meine Schwester, die ist oft beim Papa. Und ja, so. Und schon haben wir eine Dynamik in diesem Bild, wo wir mit weiterarbeiten können. Und wenn, ja, sage ich, das ist aber, dann nutze ich diese Trennung, das ist aber wirklich schade, es ist ja wie auf zwei so Eisschollen, die auseinandertreiben können. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch blöd. Aber wenn ich dann auch auf die andere Seite zum Papa gehe, dann ist die Mama ja alleine. Wir können jetzt Schluss machen, ich kann meinen Bericht an einen Gutachter schreiben und die Therapie beantragen. Das wäre jetzt die diagnostische Phase. Aber ich möchte so etwas ja nutzen, um weiterzuarbeiten. Das heißt, ich stelle die Frage, was wünschst du dir? Was wäre denn eine bessere Konstellation? Und dann sagte er ja, vielleicht, die müssen ja nicht unbedingt zusammenkommen, die haben ja so gestritten, aber vielleicht, wenn er auf der gleichen Seite wäre, dann könnten wir so, dann wäre keiner auf der Scholle alleine. Und mit diesem Bild konnte er gut gehen. Das ist eine Möglichkeit, dieses Thema Abhängigkeit, Nähe, Distanz und Kontakthäufigkeit deutlich zu machen und das in einen therapeutischen Prozess einzubringen. Die Blickrichtung als Ausdruck von Beziehungsintensität habe ich Ihnen gezeigt. Und die Hamburger haben noch gestalterische Elemente mit hineingebracht, wenn die Figuren in einem Kreis aufgestellt werden. Hat es eine Bedeutung von Bezogenheit oder Gleichberechtigung? Der Halbkreis ist flexibler und anpassungsfähiger und die Ellipse mit der Bedeutung eines Ablöseprozesses. Ein Dreieck wäre ein Indikator für Triangulierung und die Linie als Hinweis auf eine Familie mit einer geringen Kohäsion. Der hat in der Durchführung, das meinte ich mit, der hat etwas sehr Spannendes, nämlich er lässt drei Situationen darstellen. Das erste ist eine typische Situation, da wird das Kind oder der Jugendliche gebeten, bau mal eine typische Familiensituation auf. Dann gibt es die ideale Familiensituation und dann die Konfliktsituation. Was ist bei euch im Konflikt? Ich habe das mit einer Jugendlichen durchgeführt und da war sehr deutlich zu erkennen, es gab nur eine Person in der Familie, das war der Stiefvater, der sich überhaupt nicht bewegte. In der Idealsituation, in der Konfliktsituation und in der typischen waren Mutter, sie und ihre Schwester immer in Bewegung, nur der Stiefvater wie ein starres Element und das war auch ihr Feindbild, der bewegte sich überhaupt nicht. Das kann man dann natürlich ganz gut diagnostizieren und ich denke, für so Familienrechtsgeschichten ist das ganz sinnvoll, wenn man diese drei Themenbereiche aufstellen lässt. Ach, ich wusste, dass ich mit der Zeit nicht hinkomme. Ich zeige Ihnen jetzt ganz schnell ein paar Beispiele aus der Therapie, wo deutlich wird, dass man mit sehr einfachen Methoden und Mitteln mit diesem Familienbrett arbeiten kann. Ich empfehle auch eindringlich, nicht irgendetwas zu nehmen, was aus der Alltagswelt der Kinder kommt. Es gibt Kollegen, die arbeiten mit Playmo-Figuren. Die Kinder gehen nach Hause und bauen das zu Hause auf dem Küchentisch auf und sagen, Mama, guck mal, was ich da gemacht habe. Und Mutter kommt an und sagt, was haben Sie denn mit meinem Kind gemacht? Oder sagen zum Kind, wie konntest du uns denn so darstellen? Das kommt immer schräg rüber. Ich finde es wichtig, wenn ich mit so einem Material in der Therapie arbeite, dass es speziell in der Therapie auch angesiedelt ist. Aber es gibt Kollegen, die nehmen alte D-Mark-Münzen, um Familien aufzustellen. Wer ist 50 Pfennig wert, wer ist 5 Mark wert? Finde ich auch grenzwertig. Ich muss mit dem Material arbeiten, wo ich persönlich hinterstehe, das ist ganz wichtig, aber wirklich als grundlegende Regel, es sollte nicht einfach übertragbar sein und auf dem Schulhof nachgespielt werden oder in der Familie. Ein Beispiel war Kai. Kai kam mit 11 Jahren, wurde vorgestellt, weil er vom Dach springen wollte. Und der saß bei mir im Therapieraum auf dem Boden neben der Tür und wollte wieder gehen. Er wollte auch gar nichts sagen, wollte überhaupt nicht mit mir reden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sag dir mal, was ich über dich weiß. Und dann ich möchte gerne ein bisschen deine Familie kennenlernen. Ich weiß nur, dass deine Mutter Lehrerin ist, deine Eltern sind getrennt und du hast einen Bruder. Und du wolltest vom Dach springen. Mehr weiß ich nicht. Ich hatte vorher auch kein Einzelgespräch mit den Eltern gemacht. Ich möchte gerne deine Familie kennenlernen. Magst du mir das mal zeigen? Und dann brauchte er ja nicht mit mir zu sprechen. Dann hat er das aufgebaut. Was glauben Sie, wer ist er? Können Sie die Farben erkennen? Nein, er ist der Rote. Der Blaue war sein Bruder. Dann gab es die Mutter. Ja. Mit ihrem neuen Lebensgefährten. Das war der Vater mit seiner neuen Frau, die mittlerweile ein Kind hatten. Und dann gab es noch eine Tochter von dem Stiefvater, die aber keine Bedeutung mehr hatte, die ausgezogen war. Er hat sich als rotes Tuch hingestellt, zwar genau auf die Grenze. Und das habe ich von meinen Schülern gelernt, ich kann auch ein bisschen provozieren. Dann habe ich gesagt, oh, wenn du da stehst, das ist aber schwierig. Und dann kippte die rote Figur auch um. Das ist wie, wenn ich auf dem Dach fest sitze. Und dann brach das aus ihm heraus und er sagte, ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich hingehöre. Ich habe erst hier gelebt, aber mein Vater, der hat mich geschlagen. Und jetzt bin ich hier und hier komme ich auch nicht klar. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Platz ist. Und damit hatte er den Auftrag für die Therapie formuliert, wo ist eigentlich mein Platz? Und er war ein sehr kräftiger 11-Jähriger, die Mutter war ganz schmal, ganz schlank. Er hatte eine leichte Hyperaktivität und als er klein war, hat die Mutter ihn unter die kalte Dusche gestellt, wenn der durchdrehte. Und das machte er aber jetzt mit seiner Mutter. Stellte die Mutter unter die kalte Dusche. Und es war ein ganz schwieriges Zusammenleben. Aber das war seine Frage, wo gehöre ich hin? Das war jetzt ein Beispiel für eine getrennte Familie. Das ist jetzt ein Beispiel. Eine 18-jährige Jugendliche. Ich darf diese Beispiele auch hier zeigen. Die Namen sind natürlich verändert, aber ich frage meine Patienten auch, ob ich in Abstand von Jahren das dann auch zeigen kann. Super, danke. Sie war adoptiert und hatte ein Dreivierteljahr bevor sie zu mir kam, ihre leiblichen Eltern ausfindig gemacht, die sie verleugneten. Die war da hingekommen und hat gesagt, hallo, hier bin ich bin übrigens eure Tochter. Und dann haben die leiblichen Eltern sie erstmal verleugnet und haben gesagt, das geht gar nicht, das gibt's nicht. Dann hat sie aber insistiert und irgendwann haben die Eltern gesagt, ja stimmt, wir haben ein Kind zur Adoption freigegeben. So. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe auch noch einen Bruder, der ist auch adoptiert worden. Und dann nach einer Weile haben die Eltern auch das zugegeben. Sie war sehr, sehr empört. Sie hat sich so aufgebaut, oben die blaue Figur ist sie. Und davor, also auf der linken Seite, sind die Adoptiveltern und die kleine Figur vorne ist ihre Adoptivschwester. Und links unten in der Ecke ist der adoptierte Bruder, den sie nicht kennt und nicht weiß, wo er ist. Und auf die rechte Seite hat sie ihre leibliche Familie aufgebaut. Es gibt einen jüngeren Bruder mit den Eltern und zwei ältere Geschwister, eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Und sie litt wirklich sehr darunter. Sie fühlte sich auch von ihrer Adoptivfamilie, die sie sehr unterstützt hat, weiter entfernt, weil ihr nicht klar war, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Und auch da geht es darum, jemanden mit so sehr belasteten Bildern nicht gehen zu lassen, sondern irgendeine Perspektive oder ein Ziel zu finden. Und ich habe sie gefragt, stell dir mal vor, wie sieht das wohl in 10 Jahren aus? Und dann baute sie dieses Bild, wo alle einen Partner haben. So toll. Sie hat eigentlich an der Konstellation nichts geändert. Sie ist auf der Seite der Adoptiveltern geblieben, was hinterher für die Mutter sehr beruhigend war. Ist bei allen Adoptiveltern geraten die erstmal in einen ganz großen Stress, wenn die leiblichen Eltern ins Spiel kommen. Sie ist auf der Seite geblieben, aber alle haben einen Partner. Und sie wussten nur nicht, was mache ich mit dem Bruder, den ich noch nicht kenne. Das war noch das einzige Ungereimte. Und eine Woche später kommt sie zu mir in den Therapieraum, knallt sich in den Sessel, kramt in ihrer Handtasche und sagt, da war ein Schwangerschaftsröhrchen und sie war schwanger. Und dann habe ich nur gesagt, es kann sein, dass du ein halbes Jahr zu spät zu mir gekommen bist. Und sie sagte dann selber, ja, ich wollte eigentlich meiner leiblichen Mutter beweisen, dass ich jetzt eine bessere Mutter bin. Diese junge Dame ist mittlerweile 29, hat 3 Kinder, sorgt hervorragend für die Kinder von 3 verschiedenen Vätern, die alle wieder weg sind. Aber sie hat sich ihre eigene Familie dann geschaffen und die Adoptiveltern kümmern sich immer noch hinreißend um sie. Darf ich noch einen? Ja. So, als letztes Beispiel bringe ich Ihnen noch das, weil zu diesen Figuren gibt es ein Zusatzmaterial, wo man eben Symbole noch stellen kann. Einmal haben wir Symbole noch geschaffen, das ist ein Symbol für Arbeit, Symbol für Schule oder Büro und ein Symbol für Freizeit. Häufig, wenn wir mit Kindern arbeiten, hat die Schule eine ganz besondere Bedeutung natürlich in der Familie, dass die zwischen Eltern und Kind steht und die sehen sich gar nicht mehr. Aber wir haben auch Grenzen und Mauern, weil manchmal muss man das nochmal deutlicher machen, wie abgegrenzt man ist. Und dieses Bild, was ich Ihnen da zeige, ist das Bild einer jungen anorektischen Patientin, die sich so dargestellt hat, wie sie sich fühlt. Nämlich wirklich sehr, sehr korpulent. Und wir kennen das alle, das ist natürlich nicht die Realität. Und als sie das gesehen hat, sagte sie, das sieht aber aus, als wenn ich in einem Brunnen stecke. Und plötzlich wurde das Gewicht gar nicht mehr das Thema, sondern die Enge, in der sie sich fühlt und dass sie sich so gar nicht entwickeln kann. Und dann konnten wir experimentieren mit anderen Klötzen, wie viel Freiraum braucht sie, wie viel Freiraum möchte sie und wie viel braucht sie noch als Schutz gegenüber ihren Eltern, um sich tatsächlich abnabeln zu können. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter erzählen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.